Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute wollen wir uns einem Superstar des Denkens widmen, denn Immanuel Kant wurde vor ziemlich genau 300 Jahren im preußischen Königsberg geboren, am 22. April 1724. Er blickte einer der ganz Großen der abendländischen Philosophie das Licht der Welt und hat dann im Anschluss uns sehr viel grundlegende Gedanken hinterlassen, die, glaube ich, bis heute nachwirken. Also eines seiner zentralen Werke, zum einen die Kritik der reinen Vernunft, aber auch sein späteres Werk zum ewigen Frieden, wirken bis heute nach, zum einen über den kategorischen Imperativ, auf den wir vermutlich später auch nochmal kommen, aber zum anderen hat er auch die inhaltliche Grundlage geschaffen, so wie ich es verstehe, für den Völkerbund oder die UNO und auch in unserem Grundgesetz sind einige wichtige Gedanken von Immanuel Kant vertreten. Wir beschäftigen uns ja schwerpunktmäßig mit der praktischen Philosophie, also wie gelingt uns ein gutes Leben, wie können wir ein gutes Leben führen. Und wie ich dich kenne, hast du dich bei deinen Recherchen für die heutige Sendung auch und besonders mit dieser Fragestellung beschäftigt. Und so würde ich gerne einsteigen, wie wir es in unseren Sonderfolgen zu einzelnen Philosophen machen, auch heute wieder mit deinen drei Lieblingszitaten. Es gibt bestimmt viel mehr und ebenso wichtige, die Kant noch hinterlassen hat. Aber ich würde dich bitten, doch mal mit deinen drei aus deiner Sicht tollsten Zitaten von Immanuel Kant einzusteigen.
Ja, sie betreffen gar nicht mal so sein Hauptverdienst in der Geschichte der Philosophie. Der liegt ja im erkenntnistheoretischen Bereich, in der theoretischen Philosophie, sowohl auch in der Begründung einer Pflichtenethik. Mein Interesse galt dem Kant der Lebensphilosophie oder der Weisheit, der praktischen Umsetzung von theoretischem philosophischem Wissen. Und da ist Kant auch reich, was gar nicht mal so immer wahrgenommen wird. Zum Beispiel, und da will ich anfangen mit meinem Lieblingszitat von Kant, ist, dass er einmal sagte, der eigentliche Philosoph sei der praktische Philosoph, der Lehre und das Vorbild der Weisheit. Also eine klare Betonung, alle Theorie muss letztlich den Zwecken der Menschen dienen. Es muss praktisch werden, es muss umgesetzt werden, es muss eine Spur hinterlassen in dem täglichen Leben des Menschen. Dort muss es leitend sein. Und diese Anbindung von einem Philosophen, der auf dermaßen hohem Niveau theoretisch gedacht hat und Grundlegendes erkannt hat, dann diese Anbindung an das Praktische, an die Lebenspraxis, das hat mir natürlich ganz besonders gefallen. Und ich habe ja manchmal so ein bisschen den Verdacht, dass es in der akademischen Philosophie doch dieser praktische Teil zu kurz kommt, der in der Antike leitend und vorherrschend war, vor den theoretischen Überlegungen in Ost und West. So. Aber das hat sich ganz verkehrt und manchmal, denke ich, kommt das Lebenspraktische in unserer akademischen Philosophie zu kurz. Aber dass Kant, ein so großer Theoretiker, das nie aus den Augen verloren hat und sogar meint, das sei der eigentliche Philosoph, der praktische Philosoph, das erfüllt mich mit großer Genugtuung, Befriedigung.
Und er hat diesen Begriff aber nicht geprägt, sondern er hat diese praktische Philosophie, natürlich das nicht. War damals schon eine Kategorie, die es gab, aber die eben damals nicht mehr so hoch im Kurs stand, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also die praktische Philosophie hat es natürlich immer gegeben. Seine Ethik fußt auch auf einer antiken praktischen Philosophie. Er ist sehr stark von der Stoa beeinflusst und das kannte er natürlich. Die praktische Philosophie hatte immer ihren Stellenwert in der Akademie. Philosophie auch bis zum heutigen Tage. Aber sagen wir mal so direkt, die Anwendung, das ganz Praktische, das kommt doch ein bisschen zu kurz. Beispielsweise Übungen in bestimmter Charaktererziehung. Das war ihm aber, Kant war sehr wohl bewusst, dass man sich selbst zu einem glücklichen Menschen formt und dass man das als alles in der eigenen Hand liegt. Auch das ein stoischer Gedanke. Vielleicht ist das auch noch interessant, wie er, das war zwar nicht das zweite wichtige Zitat, aber in dem Zusammenhang könnte man es vielleicht erwähnen, er unterschied zwischen einem Schulbegriff und einem Weltbegriff von Weisheit. Also erst einmal ist das Schöne daran, er geht auf den ursprünglichen Wortbestandteil der Philosophie ein, Weisheit. Und das ist ja nicht, da klingt dieser praktische Aspekt schon an, denn das ist nicht theoretisches Wissen. Weisheit ist eigentlich das Wissen um, wie man leben soll. Und das war auch eine der drei Grundfragen kannst. Und er unterschied den Schulbegriff, meinte er, diese ganze Theorie, das System der Erkenntnisse in sich schlüssig, logisch begründet etc. Und dann kannte er eben daneben, gibt es aber auch einen Weltbegriff der Weisheit und der meint, wie dieses Wissen eben für die Zwecke des Menschen eingesetzt werden kann. Also etwa, wie gestaltet der Mensch sein Leben, dass er damit zufrieden ist und glücklich ist und dass diesen Weltbegriff von Weisheit hat er nie aus den Augen verloren und um den geht es natürlich mir besonders, der ich diese praktische Philosophie der Antike weitergebe, wo das die zentrale Frage war, wie sollen wir leben und alle Theorie ganz unmittelbar angebunden war an die Beantwortung der Frage und an mögliche Antworten auf diese Frage.
Also sollten eben eigentlich bei den meisten Philosophen eben auch zwei Herzen in ihrer Brust schlagen.
Ja. Und ja, diese Zweiteilung schon, auch das ganz typisch, die kann man auch bei den Stoikern finden, insbesondere bei Seneca. Auch der hat genau das Gleiche gesagt. Also es gibt da die Erkenntnis der Werte, die Theorie, die begriffliche Unterscheidung von bestimmten Werten oder Anschauungen. Aber das ist nur ein Teil. Der andere betrifft die Umsetzung. Und dann bei Seneca noch praktischer als eigentlich bei Kant, dem er gesagt hat, wir müssen das Verinnerlichen einüben, wir müssen uns transformieren. Und dieser Begriff der Transformation, der taucht allerdings dann wieder bei Kant auf. Kant war auch, das fand ich ein sehr schöner Gedanke, da kann man vielleicht ein zweites Zitat raus.
Nee, man sollte.
Rausmachen, man sollte, ja.
Kurzer Trommelwirbel für dein zweites Zitat.
Es kommt nicht auf das an, was die Natur aus dem Menschen, sondern was dieser aus sich selbst macht, lautet es also. Oder der Mensch soll seine Anlagen zum Guten erst entwickeln. Er soll sich besser machen, so sagt er, sich selbst kultivieren. Also diese Initiative, dass es alles in unserer Hand liegt, dass es aber nicht vom Himmel gefallen ist, dass wir uns erstmal so vorfinden als reine Natur und dass wir mithilfe unserer Vernunft und einer guten Philosophie uns erst kultivieren müssen, erst zu dem entwickeln müssen, Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns, wie Kant sich ausdrückt, dem Glück würdig erweisen. Das heißt, eine Persönlichkeit werden, dem das Glück schon von außen zufällt, weil er sich innerlich gestaltet hat. Das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Und da eben diese Transformation, die ich vorhin erwähnte bei Seneca, das Einüben, das sich umprogrammieren, das Eintrainieren von Gewohnheiten, die guttunährend sind und das Abgewöhnen von Dingen, die einem schädlich sind, das nannte Kant dann auch die Revolution in der Gesinnung. Und er meint, es braucht eine Revolution, nicht eine allmähliche Reform. So eine Art Wiedergeburt, sagt er wortwörtlich. Also da ist er dann ganz, ganz klassisch antik. Eine Umwandlung kennen wir ja dann auch aus dem Christentum heraus. Mönche, Aufgeben des weltlichen Lebens, Umwendung, Hinwendung zu Gott. Das ist so in der antiken Philosophie bei Kant nicht so. Aber dass es da einen Ruck braucht, dass es eine wirkliche Veränderung braucht, dass wir uns selbst umprogrammieren müssen, erst zu dem gestalten, das finde ich ein ganz wichtiger Gedanke. Und dann wird es begreiflich, wir sind unseres Glückes eigener Schmied.
Bevor wir zu deinem dritten Zitat kommen, die Nachfrage, sind denn diese Stellen, die du da gefunden hast, eben die so in ihre praktische Philosophie-Richtung gehen oder Kants Empfehlungen für ein gutes Leben, machen die ein Tausendstel seines Werkes aus, musstest du die mit der Lupe suchen oder findet sich das schon an verschiedenen Stellen?
Es findet sich durchaus in allen seinen Werken, aber er hat eben auch sehr viel über Anthropologie geschrieben, also über das Wesen des Menschen, Umgang mit seinen Lüsten, mit Leidenschaften und mit Affekten. Er war da eben stark von der Stoa beeinflusst. Er hatte drei große Kritiken geschrieben, das ist sein Hauptwerk und da ist er auch dafür ist er auch in die Geschichte der Philosophie vor allem eingegangen, Kritik der reinen Vernunft, Analyse der Vernunft unseres Erkenntnisapparates, Kritik der Urteilskraft, wie wir das Schöne erkennen, Ästhetik und eben Metaphysik der Sitten, wonach wir leben sollen, diese Ethik, die dann ganz berühmt wurde, die Pflichtenethik, wo er sich dann in dieser Pflichtenethik ja dann doch von der antiken Vorstellung, dass der Mensch zunächst nach Glück strebt und die Ethik sich aus diesem Streben entwickeln muss. Das hat er klar nicht übernommen. Er hat gesagt, nein, man muss das, was man tut, aus Pflicht tun, aus Einsicht in die Richtigkeit und nicht etwa, um glücklich zu werden. Über die Hintertür lässt er es dann wieder rein, das Glück, indem er sagt, wenn ich das tue, wenn ich also rein tugendhaft lebe und meine Pflicht erfülle, dann wird das Glück schon zu mir kommen. Dann erweise ich mich dem Glück als würdig. So hat er es formuliert. Da kommt das Glück dann doch wieder über die Hintertür rein. Aber die Konzeption ist eine andere. Man nennt das Pflichtenethik, während in der Antike vor allen Dingen Strebensethiken waren. Also ausgehend davon, was will der Mensch eigentlich? Und der will vor allem glücklich leben.
Und du sagst, da gab es explizite Bezüge auf die antiken Philosophen oder klingt es einfach nur durch?
Ich glaube, also es ist sehr, sehr deutlich und da wird hier und da erwähnt er sicherlich auch einen antiken Philosophen, aber im Grunde denkt er eigenständig. Das Wort Selbstdenken stand ja auch in seiner ganzen Philosophie. Also er entwickelt seine eigenen Gedanken, aber man sieht, dass er die Philosophiegeschichte kennt, aufgenommen hat und setzt sich da jedenfalls mittelbar mit vielen auseinander und präsent sind die antiken Philosophen nicht in seinem Werk, aber man spürt sie gerade im ethischen Bereich so sehr deutlich.
Okay, dann würde ich dich um deinen Favorit Nummer 3 bitten.
Ja, das betrifft eigentlich seine Konzeption von Glückseligkeit und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Und dann sagt er, das Höchste, was der Mensch besitzen kann, ist jene Ruhe, jene Heiterkeit, jener innere Friede, die durch keine Leidenschaft beunruhigt werden. Man muss gut sein und das Übrige erwarten. Hier haben wir es wieder. Ne? Also vor allen Dingen Pflicht und dann das Übrige wird dann schon kommen. Aber diese Konzeption, er spricht auch, der wahre Lohn der Tugend ist die innere Stille der Seele. Also so Zufriedenheit, Glückseligkeit als Seelenruhe, das ist ganz stoisch gedacht. Ataraxia, also die Ungestörtsein, die Unerschütterlichkeit des Weisen. Also die Vorstellung von Glück als ein innerer Friede, als ein Bei-sich-Sein, als eine Zufriedenheit, als eine Stille oder Seelenruhe, das finde ich ganz zentral, entspricht eigentlich vollkommen der Hauptdefinition, könnte man sagen, von Glück in der Antike, in Ost und West, also nicht nur hier im Abendland, nicht nur bei den Stoikern oder bei den Griechen, sondern auch in China und in Indien, war die Erkenntnis, was ist das letzte Ziel, wann verwirklicht es sich, wenn ich in mir selbst ruhe, die Geborgenheit im Inneren gefunden habe, wenn sich aller Sturm der Seele gelegt hat. Nicht Gleichgültigkeit, nicht, dass ich da nicht auch Schwankungen habe, nicht auch Ausschläge, Glück und Leid, das gehört dazu, das wusste er auch. Aber dass das alles in einem ruhigen Fluss des Lebens geschieht und in einem bewegten, aber dass letztlich dann diese Ruhe, dieses Ungestörtsein, so dieses, ich sage immer, sich in seiner Haut wohlfühlen, so richtig warm, fühlt sich alles gut an. Dass das auch die Vorstellung von Kant war für das Glück, das finde ich eigentlich sehr, das fand ich sehr gut.
Okay, spannend. Also waren jetzt eben ganz andere oder zumindest jetzt nicht so die Mainstream, kantischen, kantianischen Zitate. Damit wir die auch genannt haben, würde ich gerne nochmal eben eins deiner berühmtesten, hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dafür ist er ja sehr bekannt, eben so als einer der Initiatoren der Aufklärung. Das Gleiche war eben dann zum Thema Aufklärung, sei der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Beide gehen ja sehr stark in die Richtung, du bist nicht das Schiff, das hilflos und steuerlos im Ozean der Abhängigkeiten schaukelt, sondern du kannst selber für dein Glück und deine Gedanken und deine Ideen sorgen. Und ich glaube, da war er ja auch sehr wichtig, um diesen geistigen Aufbruch der Aufklärung zu befeuern.
Ne? Ja, vielleicht sogar wichtiger im Verhältnis zu all dem, was ich genannt habe. Mhm. Also wichtig ist er dann durch seine Erkenntnistheorie geworden, Kritik der reinen Vernunft, durch seine Ethik, aber auch zu diesem Selbstdenken als ein Vertreter, maßgeblicher Vertreter der Aufklärung, bediene dich deines eigenen Verstandes und durch seinen kategorischen Imperativ, also handle nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie zum allgemeinen Gesetz erhoben wird. Hinzu kommt noch ein anderer wichtiger Satz, also dass man den Menschen nicht nur als Mittel nehmen kann, sondern immer zugleich als Zweck. Also die Würde des Menschen steckt da drin. Man darf den Menschen nicht benutzen, sondern man muss oder man kann ihn benutzen, man muss ihn aber zugleich im gleichen Moment auch als Letzte, als Endzweck, als ein in sich ohne Würde, den ich nicht einfach missbrauchen darf, den ich nicht einfach als Mittel zu irgendeinem anderen Zweck verwenden darf, sondern ich muss gleichzeitig ihn Achtung, Respekt und in seiner Würde bestehen lassen, in seinem eigenen Sein. Das sind ganz zentrale Gedanken, die dann noch großen Einfluss, größeren Einfluss auf die Philosophiegeschichte hatte, als all die Dinge, die ich da einleitend genannt hatte.
Naja, aber eben genau wie die von dir so geliebten antiken Philosophen wirken seine Aussagen und seine Ethiken ja bis heute weiter, ne? Und man kann auch heute noch den kategorischen Imperativ, glaube ich, jeder für sich nutzen und zu überlegen, okay, wenn ich sage, ich darf das, aber die anderen dürfen es nicht, sagen wir mal, ein Wochenendtrip nach Paris mit dem Flieger, ich darf das schon, weil ich habe diese Woche so viel gearbeitet, aber die anderen sollen es bitte nicht machen für unser Klima. Dann ist das, widerspricht das dem kategorischen Imperativ. Ne?
Ja, also sowohl bis zum heutigen Tag hat er Gültigkeit, als auch bis weit tief in die Vergangenheit. Wir finden diesen Gedanken schon bei Konfuzius 2300 Jahre vor Kant, denn das ist dieses alte Sprichwort auch in der Bibel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist der Gedanke eigentlich der Gleichheit. Handle so, wie du erwarten kannst oder wie du hoffen sollst, dass der andere auch dich behandelt. Und das finden wir schon bei Konfuzius und von daher ist das eine Weisheit, die keine Zeit hat, die endlos eigentlich Gültigkeit hat. Aber damit ist natürlich nicht die Ordnung einer Gesellschaft geregelt, sondern das ist einer der fundamentalen Gedanken. Wir haben ihn dann auch Mensch nicht als Mittel benutzen, sondern als Zweck im Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steckt da auch drin. Ja, da ist er aktuell natürlich. Und seine Erkenntnistheorie ist auch heute noch Gegenstand der akademischen Philosophie und hat heute auch noch Einfluss. Es gibt auch heute noch Kantianer oder Neukantianer oder Neo-Neo-Kantianer. Also es gab schon Neukantianismus Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber ist auch jetzt noch immer Gegenstand der Philosophenuntersuchung.
Was ich ganz spannend fand, also einerseits hat er ja dieses Konstrukt erfunden, dieses theoretische Konstrukt, wie der Mensch positiv zusammenleben kann, wie es vielleicht auch zu Frieden weltweit kommen könnte. Andererseits geht er jetzt auch nicht von überhöhten moralischen Vorstellungen aus. Ein Zitat, was mich beeindruckt hat, war, dass der Mensch ist nicht aus so krummem Holze gemacht, dass man daraus nichts ganz Gerades zimmern kann. Also er hat schon immer im Hinterkopf klar, dass der Mensch moralisch eben nicht vollkommen ist, sondern sie sind fehlbar, sie sind egoistisch, korrumpierbar, verführbar und davon geht er aus, aber wie du sagst, auch kultivierbar. Sie können sich selbst kultivieren und selbst an sich arbeiten, eben zum Beispiel mit solchen Lehrsätzen, wie er sie in die Welt gesetzt hat, sodass er eigentlich kein positives Menschenbild hat, aber trotzdem sollten wir versuchen, nach diesen Idealen zu streben. Und das ist was, finde ich, wofür man jeden Morgen aufstehen kann.
Ja, stimmt. Und ich finde in diesem Zusammenhang einen weiteren Gedanken oder eine Ausprägung dieses Gedankens, den du genannt hast, bei Kant, sehr wichtig und sehr zentral für ein gelingendes Miteinander. Im Grunde sagt er auch, der Mensch soll keinen anderen Menschen verurteilen. Und zwar sagt er einmal, welcher Mensch kennt sich selbst, wer kennt andere so durch und durch? Wer will entscheiden, ob vor dem allsehenden Auge eines Weltrichters ein Mensch seinem inneren moralischen Werte nach irgendein Vorzug vor dem anderen hat? Also wir sind alle gleich. Es gibt keine besseren und keine schlechteren. Und dieser Gedanke auch geht auch bei Seneca sehr stark ausgeprägt, dass wir kein Deut besser sind als ein anderer, selbst egal, was er gemacht hat. Wir machen vielleicht nicht so viel schlimme Dinge, also was man so sagt und tut, das ist unterschiedlich und muss auch vielleicht verurteilt werden. Aber dem Menschen als solche vor einem Weltrichter, ist keiner besser als der andere. Und das heißt, wir sollten uns untereinander diese Urteile über den Menschen als solchen enthalten. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Wenn man den verinnerlicht hat, dann hat man begriffen, was es heißt, die Würde des Menschen zu respektieren. Und wenn ich aufhöre, Menschen zu verurteilen oder überhaupt nur beurteilen unter diesen großen Kategorien, ist es ein guter oder ein schlechter, dann gibt es letztlich auch keine guten und schlechten Menschen. Wir sind alle gleich. Und das ist die beste Grundlage eigentlich für ein gedeihliches Zusammenleben. Denn dann kann der andere vielleicht Fehler machen, aber ich muss nicht eine Aggression gegen ihn daraufhin entwickeln, sondern ich kann immer noch sagen, ja, er ist auch ein Mensch, er ist nur ein Mensch. Er hatte vielleicht schlechtere Umstände, dass er jetzt solchen Unsinn macht, aber deshalb verurteile ich ihn nicht als Mensch. Ich verurteile das, was er sagt oder tut, aber nicht als Mensch. Das heißt, ich bleibe auf der Ebene des, es ist ein Bruder von mir. Der braucht vielleicht mehr Hilfe, er braucht... Und auch das war sehr stark bei Kant ausgeprägt, dass wir eher den Menschen helfen sollten, als ihn zu verurteilen. Und wo Armut herrscht, wo Elend herrscht, da müssen wir gerade hingehen, sagt er an einer Stelle mal. Wir gehen immer drum rum und gehen da nicht hin. Aber er sagte, nee, da müssen wir gerade in die Krankenhäuser müssen wir hingehen, in die Elendsviertel müssen wir hingehen, damit wir überhaupt Mitgefühl entwickeln. Und aus diesem Mitgefühl heraus entsteht eine menschliche Gesellschaft.
Ich möchte mal noch ein bisschen einsteigen oder tiefer einsteigen in den Menschen Kant, in seine Entwicklung, weil ich das auch sehr spannend fand. Er stammte eigentlich aus so einer ganz normalen Familie, hatte er eine von Armut geprägte Kindheit als Sohn eines Sattlermeisters, ist in Königsberg, im preußischen Königsberg geboren, aufgewachsen und letztlich immer da geblieben. War eben also kein, im Sinne von Goethe, weitgereister Bildungsbürger, aber er hat eben alles, was ihn so ausgemacht hat, aus der Bildung gezogen. Kannst du da mal noch ein bisschen genauer erläutern, wie du ihn einschätzt, so als der Mensch Kant?
Also ich mag ihn sehr. Also alles das, was ich so höre, ist sympathisch. Erstens hatte, konnte man seine Uhr nach ihm stellen und morgens machte er mit seinem Diener Lampe, machte er sich den Senf selbst und er war kränklich und er wäre eigentlich gar nicht so alt geworden. Er wurde 80 Jahre alt, also 1724 geboren, 1804 gestorben, kurz vor seinem 80. Geburtstag und er wurde trotzdem alt. Aufgrund dieser Selbstdisziplin, er hat also sehr bewiesen, wozu diese Selbstdisziplin nicht nur einen guten Menschen aus ihm macht, er war sehr angesehen, sondern auch einen gesunden Menschen gemacht. Also woran ich denke, wenn ich an Kant denke, ist an einen Spruch von Lao Tse, dem chinesischen Philosophen, der sagte, der Weise geht nicht aus dem Haus und kennt die Welt. Und so kann man das sich bei Kant vorstellen. Er holte nämlich die Welt in seine Stube hinein. Er machte also immer, das Mittagessen war ganz wichtig bei ihm, da lud er immer Gäste ein und andere Professoren und dann liebte er es dort erstens viel zu lachen, das hielt er für sehr gesund, aber auch sich über Gott und die Welt zu unterhalten. Philosophie war nicht Gegenstand dieser Gespräche, das war verboten, über Philosophie zu sprechen.
Also Fachdiskussionen.
Aber über alles andere sehr gerne, da war er sehr neugierig und interessiert und überhaupt auch, obgleich er nie gereist ist, kannte er die Welt sehr gut, auch die Geografie. Also es gibt eine Anekdote, dass er einmal, ich glaube, die London Bridge oder Westminster Bridge beschrieben hat in einer seiner Vorlesungen. Da saßen Engländer dabei und die hatten gedacht, die hätten den Architekten vor sich. Also er informierte sich auch über Bücher, über Reisebeschreibungen und so kannte er die Welt, vor allen Dingen den Menschen. Aber er war also insofern, es gab 2-3 Stunden jeden Tag, die waren sehr, sehr gesellig bei ihm und dann wurde auch Wein getrunken, wie gesagt, viel gelacht, Anekdoten, er muss auch gut Anekdoten und Witze erzählt haben können. Ja, man braucht tatsächlich nicht viel zu reisen, aber wenn man aufmerksam ist auf den Menschen, wenn man offene Ohren hat, wenn man zuhören kann, dann kann man die Welt auch erfahren, ohne aus der eigenen Stadt jemals rauszukommen.
Was ich auch über ihn gelesen oder gefunden habe, war, dass er seinen Tag eben, wie du sagst, man konnte die Uhr nach ihm stellen, aber es war wirklich komplett durchgeplant in, ich glaube, in Stundenabschnitten hatte er seine festen Routinen, also Imperativ der Routine quasi, in Spaziergängen, Lektüre, dann diese Tischgesellschaft, von der du gesprochen hast, genauso wichtig war ihm sein Spaziergang durch die Stadt, das hat er scheinbar 2-mal am Tag gemacht, dann Arbeiten an Veröffentlichungen und Vorlesungen, das Schreiben, aber auch sowas wie Tee, Pfeife und Meditation hatte er als eigenen Tagesordnungspunkt, den er minutiös eingehalten hat. Mhm. Könnte man jetzt sagen, ja, ein Mann von Prinzipien und Routinen. Andererseits könnte man auch ein bisschen sagen, er ist aber auch ein bisschen langweilig, oder?
Ja, im Äußeren vielleicht schon gesehen, aber wenn du siehst, was er innerlich so entwickelt hat und wie er sich in Diskussionen auch mit den Studenten oder mit seinen Kollegen, wie er sich da engagiert hat, wie lebendig er da war und wenn man seine Schriften liest, wie nah am Puls des Lebens er im Kopf war, dann kann man da, finde ich, gut darüber hinwegsehen, dass es äußerlich vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen langweilig aussah. Wir leben eben vornehmlich im Geist. Und den Körper sollten wir so behandeln, dass er gesund bleibt. Und das hat er eigentlich so gut getan. Und es war eben ein Mensch des Geistes. Und er hat seine Freuden vor allen Dingen daraus gezogen, seine Gedanken niederzuschreiben, bestimmte Dinge zu durchdenken und sich auf hohem geistigen Niveau mit anderen Menschen auszutauschen. Das war seine Glückseligkeit. Er brauchte also nicht viel Körperliches. Er war ja auch nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Und das war eben seine Wahl. Das muss man sich nicht zum Vorbild nehmen. Aber so ein bisschen die Disziplin oder die Rhythmik, die ist eigentlich schon ein wichtiger Aspekt. Man muss das nicht so extrem machen wie Kant, finde ich. Aber doch eine gewisse Struktur im Leben ist außerordentlich glücksfördernd. Als Student hatte ich auch tatsächlich 5, 6 Jahre genau so gelebt. Also konnte man auch die Uhr nach meinem Tagesablauf genau stellen. Das war eine wunderbare, glückliche Zeit. Ich hatte auch gar keine materiellen Mittel. Also ich konnte nicht in Urlaub fahren oder ich bin nach Hause gefahren. Dann. Ich komme ja auch aus einfachen Verhältnissen. Aber diese Rhythmik und das Studium und ja auch die kleinen Inseln der Freizeit in einem strengen Gerüst von Tagesplanung, das hat mir unheimlich viel, das hat mir viel Freude gemacht. Das war eine glückliche Zeit. Also ohne jeglichen Konsum, ausgenommen Bücher und Geiste dann. Und ich glaube, er hat sein ganzes Leben lang so gelebt und hat sich verwirklicht und hat sich gefunden und hat Großartiges geleistet. Das steht nämlich am Ende da. Man leistet so auf diese Art unglaublich viel. Und diese Leistung wiederum hat Rückwirkung auf das eigene Gefühl, Selbstwertgefühl. Man ist sehr glücklich, etwas geschaffen zu haben.
Ja, was ja auch dagegen spricht, dass er jetzt so ein weltabgewandter Langweiler wäre oder gewesen wäre, ist eben, dass ja bekannt ist, was er für ein toller, wie du sagst, Gastgeber und vor allem auch Gesprächspartner war. Mhm. Ne? In jedem, offensichtlich zu jedem Thema auskunftsfähig und belebend, interessant. Und fand ich auch spannend, er stand auch mit der ganzen Welt per Brief im Austausch. Einerseits auch über seine Lehren, klar, aber es war offensichtlich ein Tausendsasser, was die Themen anging, auch die, wie er sich dann per Brief mit anderen Intellektuellen, aber auch mit anderen Menschen, die er wichtig fand, per Brief ausgetauscht hat. Fand ich auch einen guten Ansatz, so diese Verbindungen zu zelebrieren und konsequent durchzuhalten.
Ich nehme ihn so in seiner Art, ja, als ein bisschen so eine Marotto, ein etwas eigenartiger Mensch. Und ich denke, es fehlt etwas, wenn man nicht unbedingt heiratet, aber nicht einen weiblichen Partner hat oder Kinder hat.
Oder männlich.
Oder männlichen Partner, richtig. Also so ein Lebenspartner, den man sich auch körperlich ausdrückt. Also das Körperliche ist sicherlich bei ihm nicht sehr stark ausgeprägt. Mhm. Das würde ich auch niemals als Vorbild empfehlen. Und dennoch, in seiner Eigenart, das war seine Wahl. Das war vielleicht seine Individualität, seine Persönlichkeit und die hat er gelebt. Und das ist wichtig, das hat er auch immer wieder gesagt, die Wahrhaftigkeit im Innern, das ist ein Zitat von ihm, Wahrhaftigkeit im Innern, das war ihm unglaublich wichtig und so hat er auch die Liebe mal definiert, auch ein schöner Satz, man verliebt sich nur in den Schein, man liebt aber die Wahrheit. Also diese Authentizität und Wahrhaftigkeit, die möchte ich ihm nicht absprechen und das ist großartig, das ist viel wichtiger, als dass man bestimmte äußere Anforderungen an das Leben erfüllt, etwa viel reist oder sich körperlich dann vielfältig auslebt. Das muss alles nicht sein. Jeder muss seine Mitte finden und seinen Stil und den hat er gefunden und das bewundere ich ihn. Als Vorbild würde ich ihn nicht nehmen, gerade was das Körperliche angeht. Und ich habe irgendwann auch aufgehört, so zu leben wie eine Uhr. Und finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, aber man soll nicht das in den Fokus nehmen, was ihn da individuell von anderen unterscheidet und vielleicht ein bisschen merkwürdigen Menschen aus ihm macht, sondern das, was er geleistet hat, was wir Großartiges von ihm lernen können. Und als Gesamtmenschen kann man sich durchaus mit ihm anfreunden, auch wenn er seine Marotten hatten.
Mir ist es jetzt ja, seit ich mich etwas intensiver mit Philosophie beschäftige, häufiger begegnet, dass sich Menschen als Kantianer bezeichnen. Kannst du mal so ganz grob skizzieren, was das für dich zum Beispiel bedeutet, wenn jemand sich als Kantianer outet?
Also genau weiß ich das nicht, wer sich alles da als Kantianer und an wo er dann anknüpft. Aber üblicherweise knüpfen sie an der Kritik der reinen Vernunft und an einer bestimmten Konzeption, an der sogenannten kopernikanischen Wende. Also Kant hat gesagt, wir können die Dinge, wie sie sind, nicht erkennen. Das Ding an sich, so nannte er es, können wir nicht erkennen. Wir können nur die Bedingung der Möglichkeit unserer Erkenntnis, die können wir analysieren, die Vernunft. Und da hat er Großartiges geleistet, indem er gesagt, wie funktioniert Erkenntnis des Menschen? Und der grundlegende Gedanke ist, alles, was uns so gegeben ist, was wir für Welt verstehen, was wir für Dinge halten, das ist uns nur gegeben durch die Vernunft, durch die sinnliche Wahrnehmung, die verarbeitet wird durch die Vernunft. Und nur, sie ist also gebunden an die Möglichkeiten der Vernunft und auch an die Grenzen gebunden. Und nur so, wie die Vernunft uns diese Gegenstände oder diese Welt gibt, so erscheint sie uns. Aber ob sie wirklich so ist, ob man nicht mit einer anderen Vernunft, wir können sagen, durch eine andere Brille, die nicht rosa ist oder nicht gelb ist, sondern die Welt ganz anders wahrnehmen würden oder vielleicht ihr Wesen wahrnehmen können, das hat er offen gelassen. Also er hat gesagt, wir können sie nur so wahrnehmen, wie unsere Vernunft getaktet ist. Wir sind also gebunden an die Möglichkeiten und die Grenzen unserer eigenen Vernunft. Und das ist Transzendentalphilosophie, wir gehen weg davon, über das Wesen der Dinge zu sprechen, sondern wir analysieren das, wie uns die Dinge erscheinen und wie die Vernunft mit diesem Erscheinungsbild umgeht, welche Urteile sie aus sich heraus a priori treffen kann und welche nicht a posteriori. Wie gehen wir mit der Erfahrung um und was sind die a priorischen Bedingungen, dass wir überhaupt leben können, überhaupt erkennen können, die Welt und was wir davon erkennen können. Und daran anknüpfen, denke ich, nennen sich die meisten Kantianer, wenn sie diesen Weg folgen. Das ist dann, er ist Begründer des deutschen Idealismus geworden, Fichte kam dann, Hegel, Schelling, das Dreigestirn, und die haben es dann wieder anders gesehen. Und die haben gesagt, nee, man darf da nicht stehen bleiben. Sie dachten, Kant sei stehen geblieben und wir kommen durch dialektisches Denken doch zum Ding an sich. Aber das ist dann eine andere Richtung. Die Grundposition Kants ist auch bis heute noch, wird sie noch vertreten, dass wir vielleicht die Welt, wie sie ist, in dieser Form nicht erkennen können, sondern nur, wir müssen uns darauf konzentrieren, zu analysieren, wie unser Erkenntnisvermögen funktioniert. Und nur, was wir dabei herausbekommen, soll Maßstab sein für Wahrheit und für unsere wissenschaftliche Untersuchung.
Jetzt ist er ja auch so, oder gilt also einer der zentralen Wegbereiter für die Aufklärung. Wir sind auch schon zu weit fortgeschritten, um jetzt die Aufklärung nochmal aufzudröseln. Aber was bei mir da so ein bisschen hängen geblieben ist, dass die Aufklärung ja auch der Ursprung dessen war, dass wir uns vielleicht auch von der Natur so ein bisschen entfernt haben. Also dass man eben dieses, was bei den chinesischen Philosophen noch ganz wichtig war, dieses Mitschwingen mit der Natur und sich als Teil der Natur begreifen, das war ja dann durch die Aufklärung und später industrielle Revolution, war es ja eher so, sich die Natur untertan machen. Meinst du, das hat er schon auch so gesehen?
Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube aber nicht, dass er in seinen Schriften dem Vorschub dieser Ausbeutung der Natur, die tatsächlich ein Teil ist, sie geht noch früher, nicht nur bei der Aufklärung, sie geht schon auf den Subjektivismus zurück, der durch Descartes, ich denke, also bin ich, also das Mensch als Zentrum gesehen hat, davon ausgehen und der dann durch die Aufklärung in der Tat so einen gewissen Schub bekommen hatte, dass wir letztlich dann uns auch als Zentrum der Welt begreifen und der Natur ausbeuten darf. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Kant hier auf diesem Auge blind gewesen ist und nicht das, was er vom Menschen gesagt hat, dass man ihn als Zweck betrachten soll, nicht nur als Mittel, dass er nicht eine ähnliche Vorstellung gegenüber der Natur gehabt hat. Aber mein Hauptgebiet ist die antike Philosophie. Ich gebe mich dann so nicht genau aus, um das sagen zu können, wo das bei Kant zu finden ist und wie das bei Kant aussieht. Ich bin kein Kant-Experte in dem Sinne. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, er war so wach und so hell, dass diese Tendenz zum Missbrauch, diese Aufklärung, also nur wir gestalten alles, wir haben alles in der Hand und wir erkennen keine höheren Werte außer uns selbst an, Autoritäten, das war ja diese Tendenz des bediene dich des eigenen Verstandes und übernimm da keine Werte. Und daraus ist dann geflossen, dass es auch keine objektiven Werte außerhalb unserer eigenen Vernunft gibt. Und in manchen Teilen hat das dazu geführt, wir können uns der Natur bedienen, wir können sie ausbeuten, wir können uns die Welt untertan machen, dass das verstärkt worden ist durch bestimmte Dinge in der Aufklärung. Das dürfte wohl so sein, aber ob Kant dafür verantwortlich gemacht werden kann, weiß ich nicht, möchte ich bezweifeln.
Zum Abschluss noch die Frage, was ist so für dich, wir haben ja einiges schon besprochen, da gibt es da noch eine Aufforderung von Kant, etwas, wo er uns eine Möglichkeit gibt, unser Leben dahingehend zu verbessern, dass man sagen kann, ja, ich bin auf dem Weg zu dieser Stimmigkeit, die mich als Mensch ausmacht?
Ja, ich denke, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Wahrhaftigkeit gut ist. Er hat auch mal erwähnt, wie wichtig, dass die Erziehung letztlich, da es darauf ankommt, was wir aus uns machen oder was mit uns gemacht wird, hat er der Erziehung einen ganz großen Wert, also den höchsten Wert innerhalb des gelingenden Gemeinschaftswesens zugeordnet. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Diesen Gedanken finden wir auch schon ganz stark bei Plato und Aristoteles. Man muss früh anfangen, wenn es so ist, dass die Persönlichkeit und das friedliche Zusammenleben sich nur aus der Entwicklung der Persönlichkeit, also aus einer Ausbildung quasi, könnte man sagen, und persönliche Charakterformung entsteht, dass dann der Erziehung die wichtigste Bedeutung zukommt. Und ich plädiere ja immer davor, dass diese Philosophie, Umgang mit anderen, mit sich selbst und mit der Welt, dass die schon in der Schule gelehrt werden soll, dass wir das auch bei Kant finden, wenn er sagt, dass der Erziehung, wenn schon die Kultivierung der Persönlichkeit so wichtig ist, dass der Erziehung ganz große Bedeutung zukommt. Und wenn ich das vielleicht abschließend, neulich habe ich das gehört, auf dem Weltatlas des Glücks steht schon seit vielen Jahren immer Finnland an erster Stelle und das wird auch darauf zurückzuführen, dass genau das, diese Entwicklung der Persönlichkeit, was dazu gehört, Umgang mit den eigenen Gefühlen, Umgang mit anderen Menschen, Umgang mit der Welt, dass das in der Schule dort gelehrt wird, wie auch hier in einigen Ländern auch das Schulfach Glück eingeführt worden ist und das geht in die gleiche Richtung und das ist ein Gedanke, den finde ich sehr wichtig. Erziehung, Bildung kommt auch bei dem guten und gelingenden Gemeinschaftsleben und gelingenden Umgang mit sich selbst eine zentrale Bedeutung zu. Das hat Kant sehr klar gesehen.
Ich glaube, in Rheinland-Pfalz gibt es dieses Schulfach Glück.
In verschiedenen Ländern, Bundesländern auch, glaube ich. Ja. Und auch, ich glaube, auch in der Schweiz und Österreich gibt es Schulen, wo das gelehrt wird. Aber in Finnland ist es in jeder Schule so.
Okay, Albert, viel Erkenntnisgewinn für mich dabei heute. Ich hoffe, für unsere Hörer auch. Hat Spaß gemacht, sich mit Immanuel Kant, dem Superstar des Denkens, zu beschäftigen. Danke an dich für den Input.
Danke dir.
Und an euch fürs Reinschalten und macht es doch dann beim nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Haut rein, bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com